Hallo, das ist der Hörbuch-Podcast der Lauscher Lounge. Hier gibt es jeden zweiten Sonntag kostenlos unsere Hörbuchproduktion. Aber aufgepasst, nach einer gewissen Zeit verschwinden die Folgen auch wieder. Also bleibt dran. Weiter geht's mit Maria Swelands Bitterfotze.
Alles brennt. Ich bin 13 und habe gerade festgestellt, dass ich eigentlich gar nicht so schrecklich hässlich bin. Ich stehe bei Sissy vor dem Spiegel, sie steht neben mir. Wir schauen uns an und jammern uns gegenseitig was vor. Die unausgesprochene Regel ist, dass sie sagt, wie hässlich und dick sie ist. Ich protestiere lautstark und sage, ich sei potthässlich. Und dann schreit Sissy, nein, du bist nicht hässlich. So können wir stundenlang weitermachen und uns im Kreis drehen. Mein Geheimnis jedoch, das ich Sissy niemals, niemals erzählen würde, ist, dass ich mich gar nicht mehr so schrecklich hässlich finde. Ein wohliges Kribbeln im Bauch stellt sich manchmal ein, wenn ich mich im Spiegel betrachte. Und ich schäme mich gleichzeitig, weil man sich verachten muss. Alles andere ist verabscheuungswürdig. Ich stehe also weiter mit Sissy vor dem Spiegel und sage, warum bin ich nur so schrecklich hässlich? Da fängt Sissy an zu weinen, in echt, scheint es, und sagt, wenn du dich hässlich findest, dann muss ich mich doch grotesk finden. Dann muss ich wieder protestieren und sagen, so habe ich es nicht gemeint. Und dann weine auch ich und schließlich klopft Sissys Mutter an die Tür und fragt, was wir eigentlich machen. Wir schauen uns und unsere rot geweinten Gesichter an. Jetzt sind wir tatsächlich ziemlich hässlich und Sissy sagt, nichts, wir machen nichts. Und dann gehen wir in die Küche, toasten uns Brote, bestreichen sie dick mit Butter und Marmelade, denn wenn wir so schrecklich hässlich und dick sind, ist es auch egal. Wir können ruhig noch hässlicher, pickliger und dicker werden. Wir pflegen unsere Selbstverachtung nach Kräften und wenn andere mit dummen Sprüchen nachhelfen, spielen wir gerne mit. Unser Mathe- und Physiklehrer stellt sich uns als Nils vor und sagt, er interessiere sich fürs Angeln und die Elchjagd. In seiner ersten Physikstunde erzählt er von seiner dummen Frau, die nicht kapierte, dass sie ihren mitgebrachten Föhn im Hotel in Spanien nicht verwenden konnte. Dort gibt es eine andere elektrische Spannung und obwohl er versuchte, ihr die Gesetze der Physik zu erklären, gab sie nicht nach. Er fragte uns, was wohl passiert sei und Henrik meldete sich und antwortete, der Föhn ging kaputt. Das ist richtig und bestätigt etwas, was ich schon lange vermute, dass Frauen größere Probleme als Männer zu haben scheinen, Mathematik und Physik zu verstehen. Die ganze Klasse lacht, auch ich und Sissy. Und Nils scheint recht zu haben, denn schon nach wenigen Wochen stellt sich heraus, dass einige Mädchen in Mathe und Physik nicht mitkommen. Ich verstehe in seinem Unterricht gar nichts, was in unserer ersten Physikarbeit bewiesen wird, wo ich von 25 Fragen nur 3 richtig beantworte. Nils erzählt oft und gerne von der Elchjagd. Wir hören interessiert zu und fragen viel, denn seine Begegnungen mit Elchen sind erheblich unterhaltender als sein Matheunterricht.
Nils, bitte zeig nochmal, wie ihr den brünstigen Elch angelockt habt,
bitte ich, und Nils formt die Hände zu einem Trichter vor dem Mund und stößt ein lautes Trompeten aus, das wie eine brünstige Elchkuh klingt. Als wir alle lachen, scheint Nils aus seinem Elchtraum zu erwachen. Er wird sofort ernst und schaut auf die Uhr.
So, die Stunde ist zu Ende. Sarah, könntest du bitte zu mir kommen? Ich möchte mit dir sprechen.
Ich schaue Sissy fragend an. Sie flüstert mir zu, dass sie draußen wartet. Nils kommt zu mir und setzt sich auf den Rand meines Pults.
Sarah, ich habe festgestellt, dass du dich nicht sonderlich für Mathe und Physik interessierst.
Nein, nicht so sehr, sage ich vorsichtig.
Nein, das hat sich auch in deiner Physikarbeit gezeigt. Die war katastrophal. Aber ich kann nicht zulassen, dass du den Unterricht störst, indem du mich nach meinen Elchjagden fragst. Ich möchte dir deshalb einen Vorschlag machen.
Ja?
Wenn du still auf deinem Platz sitzt und in der illustrierten Wissenschaft blätterst, dann gebe ich dir eine 4, ganz egal, wie deine Arbeiten ausfallen.
Ich schaue ihn erstaunt an und verhandle schnell mit mir selbst. Ich habe nicht gemerkt, dass ich störe, aber ich habe gemerkt, dass ich blöd bin und dass Nils es auch gemerkt hat und dass ich gar nicht zu versuchen brauche, zu lernen und zu büffeln.
Okay, sage ich verlegen.
Nils lächelt und klopft mir auf die Schulter.
Gut, dann sind wir uns einig. Du bist ein hübsches Mädchen, Sarah. Du brauchst weder Mathe noch Physik zu können.
Okay, sage ich kurz und gehe zu Sissy, die draußen wartet. Es ist etwas passiert. Etwas hat sich verändert. Ich spüre es und Sissy spürt es. Und eines Tages, als wir vor der Galeria stehen, kommt Stefan auf uns zu. Er ist 22, hat dunkle, lockige Haare und trägt schwarze, schmale Jeans. Er ist schrecklich erwachsen und sieht so verdammt gut aus. Und jetzt kommt er. Ich habe ihn schon oft in der Stadt gesehen. Ich sehne mich nach einem wie ihm. Und jetzt kommt er. Er kommt tatsächlich direkt auf uns zu und schaut uns an. Er schaut mich an und lächelt. Ich lächle zurück. Ich bleibe ganz still stehen, denn ich weiß, wenn ich mich jetzt bewege, dann zittere ich unkontrolliert. »Hallo«, sagt er und schaut mir in die Augen. »Hallo«, sage ich und schaue zurück. »Ich habe dich schon ein paar Mal in der Stadt gesehen. Ich heiße Stefan. Wie heißt du?« »Sarah«, sage ich und versuche zu kapieren, zu begreifen, was er sagt. »Dass er mich gesehen hat. Hat er mich gesehen? In der Stadt?« »Möchtest du mit mir nach Hause kommen und einen Kaffee mit mir trinken? Ich wohne gleich hinter der Galeria.« Ich schaue ihn an und ich schaue Sissy an, die verlegen auf den Boden starrt. Ich versuche verzweifelt zu überlegen, wie ich mich benehmen soll, als mir plötzlich alles egal ist. Das ist ein neues Spiel, anders als unser Hässlichkeitswettbewerb, und ich weiß noch nicht, welche Regeln hier gelten. Ein warmes Kribbeln übermannt mich. Es breitet sich von den Beinen in den Unterleib aus, strahlt zum Magen hinauf und erreicht schließlich meinen Mund, der, wie ich erschrocken feststelle, breit lächelt. Er lächelt Stefan breit und ungeniert an. Er lächelt zurück und streckt seine Hand aus. Ich nehme sie einfach und gehe mit ihm. Ich drehe mich noch um und sage Tschüss zu Sissy, die nicht mehr zu Boden starrt, sondern uns nachschaut. Hand in Hand gehen wir grinsend zu ihm nach Hause. Seine Hand ist warm und hin und wieder drückt er meine und schaut mich aus freundlichen braunen Augen an. Er bleibt vor seiner Haustür stehen, zieht mich zu sich und küsst mich. Ein tiefer, inniger Kuss. Alles dreht sich und pocht. Wenn er nur wüsste, was für großartige Tagträume ich hatte, wie ich mich danach sehnte, bewundert zu werden, wie ich nach Nähe verlangte. Wenn er ahnte, wie ausgehungert ich bin, würde er mich nicht auf diese Art in den Arm nehmen. Aber er weiß es nicht, und ich drücke mich fest an ihn und spüre, wie es zwischen den Beinen feucht wird und anschwillt. Er wohnt in einer kleinen Einzimmerwohnung mit Kochnische. Sie ist mit IKEA-Regalen voller Schallplatten, einem Bett und einem kleinen Sofatisch eingerichtet. Er bietet mir Kaffee an und Zimtschnecken, die seine Mutter gebacken hat, und erzählt mir, dass er immer Zimtschnecken zum Frühstück isst. Ich denke, dass er vielleicht deshalb so einen Mundgeruch hat. Eine Einzelheit, über die ich gerne hinwegsehe, wenn mein Körper ansonsten so freudig und fiebrig ist. Wir küssen uns auf seinem ungemachten Bett. Er streichelt meine kleinen Brüste, und das ist schön. Ich liege auf dem Rücken, die Arme über den Kopf gestreckt. Ich habe die Augen geschlossen, genieße es und lasse die Stunden vergehen. Dabei werde ich immer verschwitzter. Seine Bartstoppeln kratzen mich und als wir eine Pause machen, sehe ich im Spiegel, dass meine Lippen und Wangen ganz rot und wundgeschubbert sind. Stefan steht an den Regalen und zeigt mir seine Platten und erzählt von einzelnen Exemplaren, die besonders wertvoll sind. Ich lächle und sage, aha. Es gibt nichts, rein gar nichts, worüber wir reden könnten. Also knutschen wir wieder. Plötzlich ist es spät am Abend, fast Nacht. Ich verspüre einen Trotz, eine richtige Schadenfreude, als ich daran denke, dass meine Eltern sich wahrscheinlich Sorgen machen und sich fragen, wo ich bin. Sollen sie doch, denke ich, und beschließe, über Nacht zu bleiben. In mir ist etwas gewachsen, das Bedürfnis, etwas herauszufordern, alles geschehen zu lassen, jegliche Kontrolle zu verlieren. Wir liegen auf seinem ungemachten Bett, er macht seine Hose auf und führt meine Hand zu seinem Schwanz und ich streichle ihn, wie ich glaube, dass man ihn streicheln muss. Ich bin nicht ganz sicher, denn ich habe in meinem 14-jährigen Leben erst einen Pimmel gestreichelt. Das erste Mal mit 13, als ich mit einem Jungen aus der 9. knutschte, habe ich bloß rumgedrückt. Ich hatte in einem Stephen King-Buch eine Sexszene gelesen, in der die Frau der Hauptperson zu ihm ins Badezimmer kommt, er sitzt in der Badewanne, und sie drückt seinen Schwanz. Das klang sehr erregend und es war die einzige Information über das Funktionieren der männlichen Anatomie, die ich je bekommen hatte. Ich habe also gedrückt und gedrückt, bis der arme Kerl schließlich sagte, ich solle versuchen, rauf und runter zu schieben. Dieses Mal mit Stefan weiß ich, was eine Vorhaut ist, weiß, dass man rauf und runter schieben muss. Er kommt in meine Hand. Es ist warm und schleimig. Er küsst mich auf die Stirn. Ich hole Klopapier und wische uns ab. Es gibt immer noch nichts, absolut nichts, worüber wir reden könnten. Also knutschen wir weiter. Mein Körper ist nicht mehr so verschwitzt und fiebrig. Es pocht nicht mehr überall. Vielleicht wird es sogar fast, aber nur fast ein bisschen langweilig. Ich sehe, dass es nach Mitternacht ist und frage mich, wann wir wohl schlafen. Ich bin plötzlich schrecklich müde. Stefan scheint nicht an Schlaf zu denken. Er atmet schwer, seine Finger wandern über meinen Körper in Verstecke, die bislang unberührt waren. Das fühlt sich komisch und ungewohnt an. Ich versuche, seine Hand wegzuschieben. Sie bewegt sich hart und stoßweise in mir drin, klemmt und drückt wie ein Instrument aus Edelstahl. Das ist keine warme Hand mehr. Ich versuche, in seine schönen braunen Augen zu schauen, aber er hat sie geschlossen und ist unerreichbar. Irgendetwas friert. Ich glaube, ich bin es. Ich versuche, die Stellung zu ändern, aber Stefan hält meine Arme fest, legt sich auf mich und ich spüre, dass ich fast keine Luft mehr bekomme. Er fummelt mit seiner Hose und ich spüre, wie er sein hartes Glied zwischen meine zusammengedrückten Beine zu schieben versucht. Ich möchte mich wehren, presse sie zusammen, aber Stefan ist viel stärker und allmählich werden meine Beine gespreizt. Gerade in dem Moment, als ich denke, ich bekomme keine Luft mehr und ersticke, genau da, als die Panik mich wirklich packt, klingelt es an der Tür. Stefan erstarrt, öffnet die Augen und schaut mich an. Er sieht erstaunt aus und ich stelle fest, dass mein Gesicht tränennass ist. Ich muss geweint haben, ohne es zu merken. Ich wische die Tränen mit dem Handrücken ab. Stefan sieht immer noch weggetreten aus, als er aufsteht und die Tür öffnet. Draußen steht mein Vater. Sein Gesicht ist sehr ernst. »Du hast 5 Minuten Zeit, zum Auto hinunterzukommen. Ich warte«, sagt er, dreht sich um und geht. Ich werde rot vor Scham, dass ich als 14-Jähriger entlarvt wurde, und ich sehe an Stefans roten Wangen, dass es auch ihm peinlich ist. Ich sammle meine Kleider, meine Tasche mit den Schulbüchern zusammen, schnüre sorgfältig meine Doc Martens-Stiefel, während Stefan auf der Bettkante sitzt und mich anschaut. Alles ist still. In meinem Kopf saust es. Ich kann nur denken, wie unglaublich viele Schallplatten er hat. So viele. Richtig viele. Im Auto auf dem Weg nach Hause sagt mein Vater nichts, aber es ist kein bestrafendes Schweigen. Ich bin dankbar, dass er nicht mit mir schimpft. Ich schaue geradeaus auf die Straße, sehe, wie die Scheinwerfer gelbe Spuren in die schwarze Nacht malen. Allmählich funktioniert mein Gehirn wieder und ich überlege, wie viel mein Vater wohl verstanden hat, was er gesehen hat. Aber ich sage nichts, traue mich nicht, etwas zu erzählen oder zu fragen. Ich spüre, dass meine Wangen immer noch rot sind vor Scham und Tränen und harten Küssen. Aber dann, als ich in meinem eigenen Bett liege, in meinem eigenen Zimmer, in einem still schlafenden Reihenhaus, da kommt sie, die Angst. Ein Abgrund mit steilen Wänden, die in die Tiefe stürzen. Ich liege bewegungslos unter meiner Decke und starre ins Dunkel. Eine Ewigkeit lang. Bis ich höre, wie meine Mutter aufsteht und den Frühstückstisch deckt. Ich gehe in die Schule wie immer und als Sissy mich fragt, wie es war und ob ich verliebt bin, da sage ich, ja, vielleicht ein bisschen. Aber er ist so schrecklich viel älter und ich bin trotz allem so hässlich, dass er bestimmt nicht mit mir zusammen sein will. Und als Stefan am nächsten Abend anruft und Hallo sagt, sage ich auch Hallo. Er schweigt eine Weile. Ich auch. Aber schließlich sagt er, er glaube nicht, dass es zwischen uns klappen könnte. Nee, sage ich. Tschüss. Tschüss, sagt er. Eines Abends, ein paar Tage später, als ich von Sissy nach Hause radle, passiert es wieder. Der schwarze Abgrund, der mich plötzlich überfällt. Es ist Herbst und seit kurzem ist es abends kalt und dunkel. Ich radle wie immer zwischen Einfamilien- und Reihenhäusern, die Straßen sind leer und still. Plötzlich höre ich ein Auto, das langsam hinter mir herfährt. In meinem Kopf saust es, ich traue mich natürlich nicht, mich umzudrehen, ich höre nur, wie es schleichend hinter mir herfährt. Ich radle schneller und höre, wie es auch schneller fährt. Ich meine, die Wärme der Scheinwerfer zu spüren, die meine Beine treffen. In meinem Kopf dröhnt es. Und als ich den Spielplatz erreiche, biege ich ab und fahre zwischen Schaukeln, Sandkästen und Klettergestellen hindurch. Ich sehe, dass das Auto auf der Straße weiterfährt. Auf dem Spielplatz gibt es ein Telefonhäuschen. Ich halte an, aber meine Hände zittern so sehr, dass ich die Münze nicht in den Schlitz stecken kann. Schließlich gelingt es mir und ich wähle unsere Nummer. Ich weiß, dass mein Vater mit seinem Drink auf dem Ledersofa sitzt. »Papa«, schreie ich weinend, »Papa, ein Auto verfolgt mich!« »Was sagst du da? Wo bist du?« antwortet er und ich höre, dass er entsetzt klingt. Das macht mich noch ängstlicher. Ich weine so sehr, dass ich nicht sprechen kann.
»Sarah«, höre ich ihn schreien, »du musst mir sagen, wo du bist!«
»Auf dem Spielplatz im Park«, bringe ich zwischen den Schluchzern hervor.
»Ich bin im Park und er ist auch hier irgendwo.«
»Bleib, wo du bist. Ich komme sofort. Hörst du, was ich sage, Sarah?«
»Ja«, sage ich. »Mach schnell!«
Ich bleibe stehen und kann mich vor Angst nicht einmal umschauen, denn das Telefonhäuschen ist erleuchtet und der Park nachtschwarz und er kann jeden Moment auftauchen. Der unbekannte Autofahrer, der Mann ohne Gesicht. Aber nichts passiert. Und schließlich kommt mein Vater, reißt die Tür des Telefonhäuschens auf und drückt mich fest und lange an sich. Er lädt das Fahrrad ins Auto und als wir im Auto sitzen, sehe ich, dass auch seine Hände zittern.
»Hast du dir die Autonummer gemerkt?«, fragt er.
»Nein, ich habe mich nicht getraut, mich umzuschauen. Ich bin nur geradelt«, antwortete ich.
»Mein Gott, wie blöd kann man denn sein?«, sagt er böse. »Kapierst du nicht, dass wir seine Autonummer brauchen, wenn wir ihn kriegen wollen?«
Ich fange wieder an zu weinen und versuche zu erklären, dass ich solche Angst hatte, dass ich nicht daran gedacht habe. Mein Vater brummt und schimpft den ganzen Weg nach Hause, murmelt etwas von blöden Weibern und Idioten. Ich starre schon wieder in die schwarze Nacht. Ich sehe, wie die Scheinwerfer des Autos gelbe Spuren ins Dunkel malen und denke, was für ein Glück, dass ich nichts von Stefan erzählt habe. Was für ein Glück, dass ich niemandem ein Wort darüber gesagt habe. Wie sollte ich erklären können, dass ich erregt war, dass es kribbelte und pochte und plötzlich nichts mehr da war? Dass es plötzlich aufhörte und seine Finger nur noch hart waren. Es ist Herbst. Ich friere die ganze Zeit und jeden Tag nach der Schule krieche ich in mein Bett unter die Decke, damit ich warm werde. Ich liege da und träume von einem erwachsenen Leben in New York, Männer in Anzügen, die mich reihenweise ausführen wollen. Sie lieben mich und ich liebe sie alle, einen wie den anderen. Das macht sie dankbar und selig. Und sie sagen, sie hätten noch nie jemanden getroffen wie mich. Noch nie. Ich bin 14 und sehne mich. Obwohl ich ahne, dass mein Sehnen mir nicht gut tut. Ich will so viel und alles so sehr. Am allermeisten will ich erwachsen und begehrt werden. Eines Tages im Bus passiert es. Ein Tagtraum, der fast Wirklichkeit wird. Ich habe meine Buskarte vergessen und versuche, den Busfahrer davon zu überzeugen, dass ich erst 14 bin und deswegen nur den Preis für Jugendliche bezahlen muss. Der Busfahrer lächelt und sagt, es müsste verboten werden, erst 14 und schon so schön zu sein. Er stellt sich vor und sagt, dass er Jens heißt und 21 ist. Ich grinse blöd und werde ganz warm vor Kribbelglück. 2 Stunden später sitzen wir uns in Hallströms Café gegenüber. Dieses Mal mache ich nicht den gleichen Fehler wie mit Stefan, aber fast. Deshalb dauert es, bis wir uns bei ihm zu Hause treffen. Monatelang gehen wir unendlich lang spazieren, sehen 100 Filme im Kino und verbringen einige Stunden in meinem Mädchenzimmer. Meine Eltern sind in sicherem Abstand in der Küche. Aber es ist nur eine Frage der Zeit, denn ich sehne mich ständig danach, richtig erwachsen zu werden. Und ich weiß, was ich tun muss, um unseren Liebesvertrag zu erfüllen. Meinen Erwachsenenvertrag. Eines Abends beschließen wir, dass es jetzt soweit ist. Und kurz darauf dringt Jens in meine trockene, enge, 14-jährige Möse ein, die eigentlich nicht seinen Schwanz will, sondern etwas ganz anderes. Es brennt und tut weh und ein roter Blutfleck starrt uns wütend vom weißen Laken an. Aber jetzt ist alles richtig. Und ich schlafe fast jede Nacht bei Jens. Ich habe meine Zahnbürste und ein paar Slips in der Schultasche, zusammen mit Büchern, Stiften und dem Labello. Jens ist lieb und glaubt, dass er mich liebt. Und ich glaube, dass ich ihn liebe. Wir hören Sinéad O'Connor und versichern einander, dass nichts, absolut nichts, je mit dir verglichen werden kann. Er flüstert mir Dinge ins Ohr, wenn wir uns lieben, schöne Dinge, die ich gerne höre. Seine Worte lassen mich vergessen, dass meine Möse trocken ist und ich ständig mit einem Brennen herumlaufe. Es dauert einen Monat, bis wir kapieren, dass er mich mit Chlamydien und Feigwarzen angesteckt hat. Er bekommt das Ergebnis der Laboruntersuchung per Telefon und ich sehe, dass er rot wird. Das muss vom Interrailen im letzten Sommer sein, sagt er beschämt. Ich stolpere ins Bad, denn heiße Bäder sind das Einzige, was die Schmerzen für eine Weile lindert. Meine Mutter fragt mich, warum ich Bauchweh habe, und ich antworte, dass ich es nicht weiß. Und als sie sagt, sie würde einen Termin bei einem Gynäkologen für mich vereinbaren, protestiere ich nicht. Die Telefonistin bei der Beratung für Jugendliche ist freundlich und ich bekomme schon in der folgenden Woche einen Termin. Ich protestiere auch nicht, als meine Mutter mitkommen will. Ich war noch nie bei einem Gynäkologen, aber ich ahne, dass es eklig und unangenehm ist. Mutter wartet draußen. Ich gehe ins Untersuchungszimmer. Drinnen wartet der Frauenarzt. Er sitzt mit dem Rücken zu mir, dreht sich jedoch auf seinem Bürostuhl um, als ich die Tür öffne. Er lächelt breit, und ich starre ihn erstaunt an, als ich feststelle, dass es unser Nachbar ist. So kommt es, dass ich auf einem Gynäkologenstuhl mit gespreizten Beinen liege und von Per Ove untersucht werde, der in einem gelben Haus weiter unten in unserer Straße wohnt. Ich grüße ihn, wenn ich vorbeiradle. Per Ove arbeitet oft in seinem Garten. So, sagt Per Ove und zieht die Gummihandschuhe über. Er setzt sich und schaut mir zwischen die Beine. Wie geht es deinen Eltern? Gut, glaube ich, sage ich leise, denn plötzlich bekomme ich keine Luft mehr und mein Hals wird ganz dick. Schön, sagt Per Ove und führt etwas in meinen Unterleib, das aussieht wie eine Tortenschaufel aus Edelstahl. Habt ihr schon Äpfel am Baum? Weiß nicht, antworte ich kurz, denn zwischen meinen Beinen brennt es wie Feuer und ich muss mich konzentrieren, damit ich nicht schreie. Ja, unsere Äpfel sind dieses Jahr auch spät dran, sagt Per Ove und zieht die Zange mit einem harten, schnellen Ruck heraus. Au, jammere ich und die Tränen fließen. Na, das war doch nicht so schlimm, sagt Per Ove und führt ein Wattestäbchen in meine wunde Scheide. So geht es, wenn man nicht aufpasst, sagt er und lächelt schief. Ich schaue seine Augen an, die konzentriert in mein Innerstes starren, kleine, schmale Schweinsaugen in dicken Fettfalten, glänzende Schweißperlen auf seiner Glatze, sehe die schwarzen Poren auf seiner blutgeederten Nase und erniedrigender als alles andere ist, dass seine Nase viel zu nah ist. Ja, das sieht ohne Zweifel wie Feigwarzen aus. Das Ergebnis wegen der Chlamydien bekommen wir in ein paar Tagen, aber vermutlich hast du sie auch, wenn dein Freund sie hat, sagt er und zieht die Handschuhe aus und wirft sie in den Abfall. Er grinst breit und betrachtet mich ungeniert, während ich unbeholfen vom Gynäkologenstuhl klettere. Ich zittere, als ich mir den Slip anziehe, denn Per Ove starrt mich immer noch an. Er hat sich hinter seinen Schreibtisch gesetzt, lehnt sich zurück und faltet die Hände über seinem dicken Bauch. Schweigt und grinst die ganze Zeit, während ich mich anziehe, und plötzlich spüre ich, wie hinter der Scham eine Wut entsteht. Sie zerrt und zieht, und als ich mich in der Tür umdrehe, hasse ich ihn. Ich starre in Per Oves höhnische Augen, sehe seinen grinsenden Mund, und ja, jetzt hasse ich ihn wirklich. Ich will etwas sagen, ihn vielleicht verletzen, denn ich habe es satt, erst 14 zu sein. Habe es satt, ständig von Freunden, gesichtslosen Männern, Vater und Mutter gesteuert zu werden. Aber am allermeisten will ich, dass Per Ove aufhört, so widerlich und höhnisch zu grinsen. Schau nicht so zufrieden drein, sage ich und starre zurück. Weißt du nicht, dass alle Mädchen männliche Gynäkologen eklig finden? Per Ove erstarrt. Er sperrt für einen Moment seine Augen auf, um etwas zu sagen. Aber ich bin schneller. Perverser Sadist, zische ich und schlage die Tür mit einem lauten Knall zu. Im Wartezimmer sehe ich, wie meine Mutter aufsteht. Die Wut läuft schnell an mir ab und zurück bleibt die tiefe Scham. Was hat er gesagt? Fragt sie, als wir aus dem Wartezimmer sind. Dass ich Chlamydien und Feigwarzen habe, antworte ich. Sie sagt nichts, geht den langen Krankenhausflur entlang und schaut geradeaus. Wir gehen schweigend nebeneinander her, bis zum Aufzug. Sie muss wieder zu ihrer Arbeit zurückgehen, ich in die Schule. Der Aufzug kommt, ich steige ein, aber als ich mich umdrehe, sehe ich, dass sie nicht folgt. Sie bleibt im Krankenhausflur stehen und begegnet zum ersten Mal meinem Blick.
»Dass du dich nicht schämst«, sagt sie, während die Aufzugtüren zufahren.
Ihre Lippen sind schmal und ich sehe, dass sie vor Wut ein wenig zittern. Ich schaue erstaunt die geschlossene Aufzugtür an und denke, wie merkwürdig, dass sie es nicht bemerkt hat. Ich habe nur ein Gefühl in meinem Körper, und das ist Scham, durch und durch. Hat sie gedacht, ich sei stolz? Ich kann nicht erklären, dass es nur der Versuch war, zu überleben. Die Flucht zu Jens war ein Versuch, in dem Moment der einzige, und dieses Mal gab es keine Eltern, die mich bremsen konnten. Der Sex mit Jens tat weh und machte mich wund. Aber es war immer noch besser, als die Erniedrigung meiner Eltern mitzuerleben. Die einzige Möglichkeit, nicht von ihrer Angst angesteckt zu werden. So war es, auch wenn ich mir gewünscht hätte, anders erwachsen zu werden als durch diese freiwilligen Vergewaltigungen. Was wäre wohl passiert, wenn ich hässlich gewesen wäre? Oder ein Junge? V. Wenn ich jemals eine Tochter bekomme, dann hoffe ich, dass sie nicht hübsch ist. Wenn man ein Mädchen ist und außerdem noch hübsch, wird man zur Beute. Ein leichtes Opfer für die ganze sexistische Scheißsozialisierung, die Mädchen glauben lässt, ihr Wert liege in ihrem Aussehen. Wenn du nicht ganz so hübsch bist, hast du eine Chance, auch andere Talente zu entwickeln, zum Beispiel durch gute Leistung in der Schule. 14 zu sein und hübsch und das in Kombination mit einem unersättlichen Bedürfnis nach Bestätigung ist verheerend. Es ist reine Glückssache, dass alles nicht viel schlimmer endete. Ich habe mir einmal die Haare abrasiert und ich war nie so hässlich und nie so frei. Dann sehnte ich mich wieder danach, hübsch zu sein. So äußert sich die Gefallsucht. Das Gefühl, nicht gesehen zu werden, kann eine so heftige Sehnsucht hervorrufen, dass man zu fast allem bereit ist. Auch wenn das mangelnde Interesse meiner Eltern in gewisser Weise Freiheit bedeutete, manchmal bin ich dankbar, dass sie mich nie gefragt haben, ob ich meine Hausaufgaben gemacht habe, wie die Klassenarbeit war, was ich zeichnete oder dachte. Bei manchen meiner Freunde aus der oberen Mittelschicht haben die Erwartungen der Eltern große Ängste und das Gefühl der Unzulänglichkeit ausgelöst. Aber es ist vielleicht doch einfacher, wenn die Erwartungen von den Eltern kommen und nicht von einem selbst. Gegen die Eltern kann man sich im besten Fall auflehnen und ich stelle mir vor, dass das einfacher ist, als sich gegen sich selbst aufzulehnen. Mein Bedürfnis nach Bestätigung ist nie richtig verschwunden. Es hat nur andere Formen angenommen. Als bei mir die ersten Zwangsvorstellungen einsetzten, ich sei ein Pfau, dämmerte es mir, dass mein Job mir nicht nur gut tat. Mein Beruf als Journalistin war lange Zeit das einzige Gebiet, auf dem ich mich begabt fühlte, obwohl ich diese Art von Künstlerlegende eigentlich verachte, die Vorstellung, allen Ernstes zu glauben, dass manche einfach mit einer Begabung geboren werden. Etwas, was man hat oder nicht hat. Und wie durch Zufall sind die Menschen, die man als begabt bezeichnet, oft weiße Männer aus der Mittelschicht und die besitzen auch die Macht zu definieren, was ein Künstler ist. Wenn der Direktor der Theaterakademie zu Weihnachten und zum Ende des Studienjahres seine Rede hielt, wurde mir jedes Mal übel. Es lief immer darauf hinaus, dass manche von uns begabte Künstler waren und andere nicht. Wie naiv, wie oberschichtselitistisch und altmännerhaft. Aber trotzdem sprießte die Lust am Schreiben und während meiner Zeit an der Akademie fühlte ich mich zum ersten Mal in meinem Leben gesehen und bestätigt und wirklich anerkannt. Das Schweigen, das beim schwedischen Rundfunk herrschte, war ein Schock für mich. Ein Schweigen, das dröhnte und der Last der Knausrigkeit zusammenbrach und schließlich auf meinem empfindlichen Bedürfnis nach Bestätigung landete. Ich erinnere mich, wie erstaunt ich war, als meine erste Dokumentation gesendet wurde und niemand etwas sagte. Weder Vorgesetzte noch Kollegen. Ich dachte, die Welt würde stehen bleiben. Es dauerte Jahre, bis mir klar wurde, dass es nichts mit mir oder meiner eventuellen Begabung oder Unfähigkeit zu tun hatte, sondern dass es ganz einfach die herrschende Kultur war. Der Pfau tauchte zum ersten Mal in meinem Kopf auf, als ich einen Preis für eine Dokumentation bekam. Bis dahin war diese Art von Preisen ungefähr das Tollste, was ich mir an Bestätigung vorstellen konnte. Merkwürdigerweise spürte ich jetzt, wo es geschehen war, nichts. Ich freute mich kaum und plötzlich beim Radfahren, beim Einkaufen oder wenn ich Sigge aus der Kita abholte, tauchten Pfaue in meinem Kopf auf. Ich stand vor dem Spiegel und knotete ein gelbes Haarband und sah nur einen Pfau. Die Leere wurde plötzlich so sichtbar. Wie bei meiner Hochzeit, als alles Spaß machte, bis zu dem Punkt, als ich vor allen Gästen nach vorne gehen musste. Erst da wurde mir klar, welche Vorstellung die Hochzeit war. Eine Show, bei der wir vorgeführt und bestaunt wurden. Damals wie heute schämte ich mich, fühlte mich eitel und albern und hatte eine schlechte Haltung. Warum lag mir daran, diesen Preis zu bekommen? Warum lag mir daran, zu heiraten? Was ist das für ein Scheiß? Wetteifern im Radio. Und wieder saß ich bei Niklas, meinem Therapeuten, und heulte. Weil ich ein Pfau war. Warum leben so viele unglückliche Menschen weiter zusammen? Jahrelang. Ich denke darüber beim Frühstück nach, während ich all die Paare beobachte. So ein Frühstücksraum in einem Hotel ist wie geschaffen für bitterfotzige Gedanken. Ich habe natürlich keine Ahnung, wie es ihnen wirklich in ihrer Ehe geht. Ich versuche herauszufinden, ob eines der Paare wirklich glücklich aussieht. Und ich bilde mir ein, dass es etwas bedeutet, wenn sie alle irgendwie verkniffen und verlegen aussehen, dass ein gedrücktes Schweigen herrscht. Ich sehe einen Mann, der eifrig mit den Armen gestikuliert, während er seiner Frau etwas erzählt. Es sieht zumindest so aus, als hätten sie es ein wenig nett miteinander. Ihr Blick ist offen. Die Frauen in diesem Frühstücksraum sind alle ihren Männern zugewandt, mit dem Körper und dem Blick. Die Männer sitzen entweder abgewandt oder schauen geradeaus. Bisher habe ich kein einziges Paar gesehen, wo der Mann der Frau zugewandt ist. Sogar wenn sie sich gegenüber sitzen, ist sein Blick irgendwo weit weg am Horizont, während ihre Aufmerksamkeit bei ihm ist, ständig bereit zu lächeln oder etwas zu erwidern. Am fröhlichsten sehen zwei Frauen mittleren Alters aus, die an einem Tisch voller Blumen und Kerzen sitzen. Ich bemerkte sie, als ich den Plopp aus einer Sektflasche hörte, die der Kellner servierte. Vermutlich hat eine von ihnen Geburtstag. Von so etwas wird mir ganz warm. Wie schön. Ich sehe, wie sie sich mit hochroten Gesichtern zuprosten. Vielleicht fühlen sie sich wie ich außerhalb dieses Paarghettos. Abgesehen von diesen beiden bin ich nur von Paaren umgeben. Paaren und ganz wenigen Familien mit kleinen Kindern. Vielleicht sind es Witwen. Oder geschieden, weil sie ohne Männer da sind. Sie sehen ein bisschen zu bieder aus, um lesbisch zu sein, obwohl das nun mal wieder eines von meinen unzähligen Vorurteilen ist. Ist man Frauen mittleren Alters, dann reist man einfach nicht ohne seinen Partner, wenn man denn einen hat. Es ist zumindest äußerst ungewöhnlich. Und eigentlich gilt es auch für mich. Männer reisen allein durch die Welt, ohne dass jemand eine Augenbraue hebt. Aber wenn Frauen das machen, egal welchen Alters, dann fragen die Leute sich, ob etwas nicht stimmt. Als ich den Frühstücksraum verlasse, sehe ich den fröhlich gestikulierenden Mann. Er steht mit seiner Frau auf der Terrasse und schaut aufs Meer. Er gestikuliert auch jetzt wie wild, als ob er wirklich etwas zu erzählen hätte. Hat er ja vielleicht auch. Und wenn es nicht der Fall ist, so liebe ich ihn, weil er es wenigstens versucht. Sie sieht wie gesagt fröhlich aus und nicht so vergrämt wie die anderen Frauen hier in La Quinta Park. Wenn ich mich unter den Paaren hier im Hotel umschaue, dann ist es tatsächlich so, dass die Frauen reden. Sogar die Vergrämten versuchen noch eine Konversation aufrechtzuerhalten. Ich frage mich immer, woran denken sie wohl, die schweigenden Männer? Fast nichts provoziert mich so sehr wie schweigende Männer. Ein merkwürdiger Kontrast dazu, wie laut Männer häufig in anderen Zusammenhängen sind. Warum verstummen sie so oft in engen Beziehungen? Nichts ängstigt mich so sehr, wie wenn Johann schweigsam wird und abschaltet. Eine körperliche Erinnerung, von der ich eine schlechte Haltung bekomme und juckende Ekzeme. Ich bin plötzlich 7 Jahre alt und erdrückt vom Schweigen zwischen meinen Eltern. Es enthält alles. Es ist bedrohlich und voller Nichtbegegnungen. eine organisierte Form des ungelebten Lebens. Eine körperliche Erinnerung, die mich für immer überempfindlich gemacht hat für das Schweigen zwischen Menschen. Schweigende Menschen machen mich unsicher und ich verachte sie. Ich klassifiziere sie sofort als geizig. Als Isadora frisch verheiratet mit ihrem Mann über Weihnachten nach Paris reist, verstummt er plötzlich. Während der ganzen langen Fahrt von Heidelberg nach Paris sprach Bennett fast kein Wort mit mir. Schweigen ist die stumpfeste aller stumpfen Waffen. Es ist, als würde ein Rammklotz einen in den Boden treiben, als treibe dieses Schweigen einen immer tiefer in sein eigenes Schuldgefühl hinein. Die innere Stimme klagt einen bitterer an, als eine Stimme von außen das je tun könnte. Ich weiß genau, was du meinst, Isadora. Hätte ich nur als Zeuge neben dir gesessen. Eine Freundin, die dir versichert hätte, dass du nichts getan hast, womit du sein bestrafendes Schweigen verdient hättest. Eine Freundin, die dir sagen könnte, jetzt pfeifen wir auf diesen schweigsamen Trottel. Soll er doch hier im Hotel bleiben und schmollen. Komm, wir gehen aus und trinken französischen Rotwein. Aber ich bin nicht dabei im Hotelzimmer in Paris und Isadora wird immer verzweifelter. Nach Stunden des Schweigens fragt sie Bennett, was sie getan hat. Bennett antwortet nur, sie soll es vergessen. Was vergessen? Fragt Isadora mit lauter Stimme und Bennett sagt, sie solle ihn nicht so anschreien. Es ist mir scheißegal, was du willst oder nicht willst. Ich will anständig behandelt werden. Vielleicht hättest du zumindest die Güte, mir mitzuteilen, warum du so eine Scheißlaune hast. Und sieh mich nicht so an. Wie? Als ob es die schwerste Sünde wäre, dass ich deine Gedanken nicht lesen kann. Ich weiß nicht, warum du so eine Wut im Bauch hast. Ich kann nicht jeden Wunsch von dir erraten. Wenn du das von einer Frau verlangst, dann hast du die falsche Frau. Das verlange ich natürlich nicht. Was ist es dann? Sag es mir doch bitte. Das solltest du auch so wissen. Großer Gott, erwartest du im Ernst von mir, dass ich Gedanken lesen kann? Ist das die Bemutterung, die du dir vorstellst? Und so geht es weiter. Isadora onaniert und weint sich in den Schlaf, während Bennett mit dem Rücken zu ihr schläft. Und ich wünschte, Isadora könnte mich anrufen und ich könnte ihr erzählen, was ich in Karin Holmbergs Buch »Man nennt es Liebe« gelesen habe. Karin Holmberg verwendet den Begriff Mikromacht. Im Mangel an Erwiderung, meint sie, drückt sich männliche Macht am deutlichsten aus. Indem ein Mann nicht antwortet, zwingt er die Frau zur Unterordnung und sie wird zur Nichtperson. Zu schweigen ist eine Form der Distanzierung, was die Frau zur Empathie zwingt, damit sie die Gefühlslagen und Probleme des Mannes versteht. Das bedeutet auch, dass sie sich aktiv auf ihn bezieht, während er sich nicht im gleichen Umfang auf sie bezieht. Als ich das zum ersten Mal las, musste ich weinen. So sehr hat mich die Klarsichtigkeit von Karin Holmbergs Analyse getroffen. Verdammter Autist, fauchte ich Johann einmal an, als ich ihm dreimal eine Frage gestellt hatte, ohne eine Antwort zu bekommen. Wir hatten einen Großeinkauf gemacht und er kontrollierte den Kassenzettel. Weißt du, wo der Spinat ist? Fragte ich. Keine Antwort. Johann, weißt du, wo der Spinat ist? Fragte ich erneut. Er starrte weiter auf den Kassenzettel, ohne zu antworten oder auch nur den Kopf zu heben und mich anzuschauen. Weißt du, wo der Spinat ist? Schrie ich nun viel zu laut und hysterisch. Die Kassiererin blickte mich erstaunt an, aber nun schaute Johann endlich von seinem Kassenzettel hoch. Schrei nicht so, siehst du nicht, dass ich den Kassenzettel kontrolliere? Sagte er ärgerlich. Verdammter Autist! Sagte ich wütend und ließ ihn mit allen Tüten und seinem verfluchten Kassenzettel stehen. Gibt es mich überhaupt? Dachte ich, als ich zum Auto ging und das Gefühl von Erniedrigung wurde immer stärker. Denn ich bin sicher, egal wie beschäftigt ich auch mit einem Kassenzettel, mit Sigge, einem Buch, dem Fernseher oder was auch immer wäre, wenn er eine Frage stellte, würde ich antworten. Allzeit bereit. Allzeit bereit zur Konversation, wenn ein peinliches Schweigen entsteht. Ich hasse das Schweigen, weil es bedeuten kann, dass wir eigentlich unglücklich sind. Wenn Johann in seiner schweigsamen Emotionslosigkeit verschwindet und ich ihn frage, was los ist, dann antwortet er immer, dass nichts ist. Er macht zwar keine kryptischen Andeutungen wie Bennett, dass ich es mir wohl denken könne, aber obwohl er mir versichert, dass nichts ist, sagt sein schmollendes Schweigen merkwürdigerweise etwas ganz anderes. Der kleine Zweifel, der dadurch entsteht, macht es unmöglich, gleichgültig zu sein. Manchmal versuche ich, mich zu verhalten wie er. Ich warte ein paar Sekunden mit der Antwort, gerade so lange, dass er unsicher wird. Ich zwinge ihn, die Frage zu wiederholen und fahre fort mit dem, womit ich so beschäftigt bin, gebe vor, ihn nicht richtig verstanden zu haben. Und interessanterweise reagiert er mit der gleichen Unsicherheit wie ich. Und interessanterweise empfinde ich dabei eine sichere Ruhe. Sein Schweigen ist oft am Morgen am größten. Ein Schweigen, das von seiner Müdigkeit und seiner Morgenmuffeligkeit kommt, behauptet er. Er sei schon immer ein Morgenmuffel gewesen. Lange habe ich diese Erklärung akzeptiert und mich über sein Schweigen geärgert, ebenso wie über seinen guten Nachtschlaf, bis ich Ohrstöpsel entdeckte. Ich war von Anfang an beeindruckt und neidisch auf Johann, weil er so gut schläft. Er kann einschlafen, auch wenn es taghell im Zimmer ist und das Radio läuft. Nichts scheint ihn zu stören. Er hat die Fähigkeit, seine Umgebung auszuschließen. Als Sigge geboren wurde, hat es mich jedes Mal geärgert, wenn er fragte, wie die Nacht war. Hatte er nicht mitbekommen, dass ich 5-mal auf war und Sigge gewickelt und gefüttert habe? Dass ich höchstens 2 Stunden zusammenhängend schlafen konnte? Wenn Johann an der Reihe war, Sigge nachts zu nehmen, wachte ich jedes Mal auf, wenn er mit Sigge aufstand. Oft wachte ich sogar vor ihm von Sigges Wein auf und musste ihn wecken. So war es, bis mein Leben durch wunderbare kleine Schaumgummistückchen bereichert wurde, die man Ohrstöpsel nennt. Eine Freundin mit den gleichen Erfahrungen gab mir den Tipp und plötzlich wurde alles still um mich. Endlich konnte ich mir die Ohrstöpsel in die Ohren stecken, Johann gute Nacht sagen und in einer wunderbaren Stille versinken. So konnte ich die Verantwortung ganz übergeben, nicht nur halb wie bisher. Plötzlich schlief ich die ganze Nacht und wachte nicht ein einziges Mal auf, wenn Johann mit Sigge aufstand. Die Nächte, in denen ich an der Reihe mit Sigge war, verblieben schlaflos, aber jetzt konnte ich wenigstens jede zweite Nacht schlafen. Jetzt fragte ich fröhlich, wie die Nacht gewesen war, und Johann erzählte ärgerlich, dass er zwischen 12 und 6 alle 2 Stunden aufgewesen war. Ohrstöpsel sind ein Gottesgeschenk für Frauen. Manchmal, wenn Johann morgens besonders verschlossen war, habe ich die Ohrenstöpsel während des gesamten Frühstücks drin gelassen. Ich habe mir gestattet, in meiner wunderbaren stillen Welt zu bleiben, die Zeitung zu lesen und zu warten, bis der Kaffee mich langsam weckte. Habe mich in einen Artikel vertieft und nicht sofort auf Sigges Geplärre reagiert, habe langsam meinen Kaffee getrunken und leer auf Johanns Lippen geschaut, wenn er etwas zu mir sagte. »Was?« habe ich gefragt. »Was hast du gesagt?« Ich habe die Ohrstöpsel drin gelassen und war genauso abgeschaltet und schweigsam wie er, bis er frustriert fragte, was mit mir sei. »Nichts? Es ist nichts? Wirklich nichts?« habe ich geantwortet und weiter die Zeitung gelesen. Eine Möglichkeit, das Gleichgewicht herzustellen. Er schiebt es auf seine Morgenmuffeligkeit, ich auf meine Ohrstöpsel. Manchmal denke ich, die einzige Möglichkeit, Gleichberechtigung zu erreichen, ist, das Verhalten und die Starallüren der Männer zu übernehmen. Das ist nicht lustig, aber vielleicht eine notwendige Maßnahme. Dass Frauen wirklich die Verantwortung abgeben müssen, sich gestatten, genauso schlampig, vergesslich und egoistisch zu werden wie ihre Männer. Jedes Mal, wenn ich mit der U-Bahn oder dem Bus nach Hause fahre, höre ich mindestens einen Mann, der zu Hause anruft und fragt, was er einkaufen soll. »Hallo, Liebes, kannst du bitte die Mama fragen, welchen Fisch ich kaufen soll?« »Ja.« »Okay, und kannst du sie fragen, ob es sonst noch was war?« Sie ist sein privater, bequemer PC-Speicher. Sie muss in ihrem Gehirn Platz schaffen für die Information, welche Lebensmittel eingekauft werden müssen. Platz, den sie für wesentlich Wichtigeres oder Interessanteres verwenden könnte, als die Frage, welchen Fisch er einkaufen soll. Sie speichert es an einem sicheren Ort. Er muss nur zu Hause anrufen, wenn er die Information benötigt. Ich habe noch nie gehört, dass eine Frau zu Hause anruft und ihren Mann das Gleiche fragt. Und ich frage mich, was wohl passiert, wenn ihre Festplatte voll ist, wenn sie abstürzt. Ein kleiner Tagtraum, dass sie eines Tages ganz andere Antworten gibt. Wir brauchen Schokolade mit hohem Kakaogehalt, Rotwein und mehr Liebe, mehr Zärtlichkeit, mehr Zeit füreinander. Und übrigens würde ich gerne einen Tango-Kurs mit dir machen. Oder dass sie nur kichert und sagt, sie habe nicht den blassesten Schimmer einer Ahnung, was sie brauchen. Orangenmänner. Ich wache mitten in der Nacht auf, weil ich friere. Ich bin erfüllt von einem merkwürdigen Traum. Ich habe geträumt, meine Großmutter würde mich abends um 8 Uhr töten. Sie kündigte es am Nachmittag mit drohender, aufgeregter Stimme an, und mir war klar, dass sie es ernst meinte, und ich bekam Angst, trotz ihrer körperlichen Hinfälligkeit. Ich hatte sie irgendwie enttäuscht, so oft, dass es reichte. Ich ging nach Hause, in meinen Träumen leben meine Eltern fast immer noch zusammen, und erzählte von Großmutters Morddrohung. »Oh je«, sagte meine Mutter bekümmert. Mein Vater zündete sich eine Zigarette an und ging mit verkniffenem Mund in ein anderes Zimmer. Dann passierte viele Stunden gar nichts.
»Aber versteht ihr denn nicht?«, sagte ich verzweifelt. »Sie kommt um 8 Uhr hierher, um mich zu töten!«
»Ja, schrecklich, dass sie so wütend geworden ist«, sagte Mutter in der Küche und räumte weiter das Geschirr weg. Vater sagte immer noch nichts. Er ging hinaus in die Garage und schloss hinter sich ab. Als es 7:55 war, wurde mir klar, entweder würde ich ermordet werden oder ich musste die Angelegenheit selbst in die Hand nehmen. Großmutter konnte jeden Moment kommen. Ich packte schnell ein paar Kleider in eine Tasche und lief weinend zu meiner Mutter. »Ich muss für eine Weile verreisen. Ihr wollt mir ja offensichtlich nicht helfen«, sagte ich vorwurfsvoll und kam mir klein und verlassen vor.
»Ja, das ist vielleicht das Beste«, sagte Mutter gleichgültig und umarmte mich zum Abschied.
Mein Vater war immer noch in der Garage, als ich das Haus verließ und zum Bus lief. Jetzt liege ich hier im Bett und denke, es stimmt. Sie konnten mich nie schützen. Ein vertrautes Gefühl, allein und verlassen zu sein. Immer juckt etwas, immer diese schlechte Haltung. Das Abitur war einer der glücklichsten Tage meines Lebens, der Tag, an dem ich die Ungeborgenheit verlassen konnte, den alten Käse, die hässlichen Tapeten und das zerschlissene Ledersofa, den staubigen Teppichboden, der meine Augen rot werden und brennen ließ. Der Tag, an dem ich endlich von meiner Familie befreit wurde. Ich gehe auf den Balkon und sehe, wie die Sonne über dem Meer aufgeht. Ich spüre die Wärme in der Luft, obwohl es erst 6:30 am Morgen ist. Dass es so sein kann, das Leben. Unsagbar schön und traurig und schreklich und durch gut. Ich sitze auf dem Balkon und schaue übers Meer, bis der Frühstücksraum geöffnet wird. Ich fülle meinen Teller mit frischer Wassermelone, kringle Honig über das gute fette Joghurt, nehme mir 2 frische Brötchen und belege sie mit salzigem Räucherschinken, heißen schwarzen Kaffee und süßen Orangensaft. Langsam vergeht die Wehmut und ich werde wieder gut gelaunt. Vor allem die Wassermelone, die macht mich wirklich glücklich. Ich bezweifle, dass man Angst haben kann, wenn man jeden Tag frische Wassermelone zum Frühstück bekommt. Nach dem Frühstück lege ich mich in einen Liegestuhl an den Pool und lese. Neben mir liegt eine englische Familie mit kleinen Kindern. Die Eltern sind in meinem Alter, sie haben einen Jungen und ein Mädchen. Sie unterhalten sich, während die Kinder am Rand des Pools spielen, und mich durchfährt ein Stich Sehnsucht nach Sigge. Aber dann passiert etwas. Der kleine Junge, der Georgie heißt, will um den runden Pool herumlaufen. Der Vater steht auf und ruft,
»Come here, Georgie! 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 I'll count to 3! 1, 2, 3! Well done! Good boy!«
Die Mutter trocknet das Mädchen, Jessica, ab und will ihr vorlesen, aber Jessica will lieber mit ihrem Bruder um den Pool laufen. Ich sehe, wie die Mutter sie zu sich zieht und am Knie festhält.
»The Pink Princess. The Pink Princess was always dressed in pink. One day when she walked in the forest«,
plötzlich hört sie auf zu lesen.
»Jessie, what have you done? You broke Mommy's sunglasses! Oh, why, Jessie, why?«
Man hört ihre Stimme am ganzen Pool und man kann nicht umhin, ihre offen gezeigte Frustration zu bewundern. Keine heile Familienheuchelei. Der Vater geht mit großen Schritten zur jammernden Mutter.
»Look what she did, she broke my sunglasses«,
sagt sie empört zu ihrem Mann. Ich versuche, den inzestuösen Tonfall zu überhören. Sie redet, als sei sie seine Tochter, ein kleines Mädchen und keine ebenbürtige Partnerin. Aber ihr Mann beteiligt sich souverän am Spiel als der allmächtige Vater.
»Jessie, why do you ignore Mommy? Say you are sorry!«
Da höre ich nicht mehr zu und gehe aufs Klo. Als ich zurückkomme, ist alles wieder ruhig und ich höre, wie die Mutter dem kleinen Georgie erklärt, dass
»Tomorrow we are going back to England«.
Aber es gibt auch Ausnahmen von der Familienhölle. Eine finnische Familie, die heute ankam und richtig nett und fröhlich aussieht. Der Vater, angezogen mit schwarzem T-Shirt und beigen Shorts, flitzte hin und her und holte Liegestühle, damit alle nebeneinander liegen und sich sonnen konnten. Als die ganze Familie saß, stellte er sich ein paar Meter entfernt auf und holte eine Digitalkamera aus der hellblauen Taillentasche. Er sah so stolz aus, als er seine Familie fotografierte. Ich bin sicher, er ist ein Mann, der seinen Kindern Orangen schält. Und seiner Frau. Männer, die Orangen schälen, sind im öffentlichen Raum ausgesprochen selten. Genau wie Männer mit einer Lunchbox für die Mittagspause selten sind. Ich liebe Männer, die Orangen schälen. Orangen schälen hat etwas Sorgfältiges. Es ist Ausdruck für Geduld und Fürsorge. Man zeigt damit Liebe im Kleinen. Man gibt, ohne etwas dafür zu bekommen, denn das Einzige, was man bekommt, ist Spritzmittel an den Händen. Ein wahrer, prestigeloser Liebesbeweis, der in vielerlei Hinsicht der Männerrolle widerspricht. Aus dem gleichen Grund liebe ich Männer, die eine Lunchbox dabei haben und mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren oder zu Fuß gehen, anstatt das Auto zu nehmen. Und Männer, die tanzen. Warum trauen sich so wenige Männer zu tanzen? Verstehen Sie nicht, dass es eine ganz großartige Handlung ist, die zeigt, dass Sie Menschen sind, die keine Angst haben, sich zu öffnen? Stattdessen lernen schon kleine Jungs, sich körperlich nicht auszudrücken, vor allem nicht auf diese sich ausliefernde Art. Im Unterschied zum Sport geht es nicht darum, zu wetteifern oder zu gewinnen. Und so stehen Sie also verkniffen mit einem Bier in der Hand am Rand der Tanzfläche und glotzen die Mädchen an, die miteinander tanzen. Wenn ich mich jemals von Johann trennen sollte, dann ist mein nächster Mann einer, der tanzt. Ich glaube, das ist einer meiner wenigen Forderungen. Nie mehr einen Mann, der sich nicht zu tanzen traut. Der finnische Familienvater steht beschützend hinter seiner sonnenbadenden Familie und betrachtet sie stolz. Ganz sicher ein Orangenmann. Und er fotografiert sie. Eine meiner Freundinnen erzählte, wie sie ihre ganze Kindheit hindurch geglaubt hat, sie sei eine Vatertochter. Nicht, weil sie viele konkrete Erinnerungen daran gehabt hätte, dass der Vater sich am Familienleben beteiligte. Er war meistens beruflich unterwegs. Aber das Familienalbum war voller Bilder von ihr und dem Vater. Es gab kaum Bilder von ihr und der Mutter. Und deshalb dachte sie, der Vater war doch häufiger anwesend, als sie sich erinnern konnte. Bis ihr eines Tages klar wurde, dass die Mutter all die Bilder von ihr und dem Vater aufgenommen haben musste. Diese Frauen, die ständig die Abwesenheit ihrer Männer verschleiern, die für Geschichten und Fotos sorgen, um die Sehnsucht der Kinder kleiner zu machen. Sind vielleicht deshalb die Väter in Kinderbüchern und Kinderfilmen so gegenwärtig? Ein Film, den Sigge liebt, ist Findet Nemo. Er handelt davon, dass ein Fischvater den ganzen Film hindurch seinen Sohn sucht, der in ein Aquarium entführt wurde. Die Mutter ist einfach tot, genau wie Pippis Mutter. Und wo ist die Mutter von Willi Wieberg? Keine Ahnung. Als ob die Geschichten für Kinder ebenfalls das Fehlen der Väter im richtigen Leben kompensieren müssten. Im richtigen Leben kenne ich viele Menschen, die ohne Vater aufgewachsen sind, aber niemanden ohne Mutter. Und ich kenne Menschen, die einen Vater hatten, der wirklich präsent war. Väter, die nach einer Scheidung das halbe Sorgerecht hatten, Väter, die nicht immer nur gearbeitet haben. Aber es sind nicht viele. Erheblich weniger als die vielen Väter, die nie da waren. Die mehr oder weniger nur an Feiertagen zu einem Gastspiel nach Hause kamen. Die freitags und samstags mal was Tolles gekocht haben, um dann am Montagmorgen wieder zu verschwinden. Es muss wunderbar sein, so herbeigesehen zu werden. So wunderbar, dass man das Ganze vielleicht missversteht und erfüllt und stolz wird. Und ein Lied schreibt über die Sehnsucht der Tochter im Lied von Evert Taube? Papa, komm heim, ich sehne mich so sehr nach dir. Komm, bevor der Sommer vorbei ist, lieber Papa. Und alle finden es süß, obwohl es eigentlich schrecklich traurig ist. Ich werde nie den schwülen Junimorgen vergessen, an dem die Leberpastete schimmelig war. Und das ist für mich das Ekligste, was es gibt. Johann war seit Wochen weg, er kam nur an den Wochenenden nach Hause. Sigge sehnte sich nach ihm und auch ich sehnte mich nach ihm. Wir gingen also durch den Park zum Kindergarten wie zwei müde und traurige Häufchen Elend. Sigge saß schweigend im Buggy. Normalerweise fragt er ununterbrochen nach allem, was er unterwegs sieht. Warum die Luft durchsichtig ist, wo die Sonne eigentlich wohnt und ob ich Birneneis mag. Aber jetzt saß er schweigsam und müde im Wagen.
Ich wollte stehen bleiben und ihn in den Arm nehmen. Aber stattdessen ging ich noch schneller. Und mitten in das Schweigen hinein kam seine Frage: »Mama, warum muss Papa in Växjö arbeiten?« Ich gab ihm eine müde, ausweichende Antwort. »Er muss einfach. Im Moment ist dort seine Arbeit.« »Aber warum?« »Damit er Geld verdient und wir Geld haben, um Essen zu kaufen und die Miete zu bezahlen.« »Warum denn?« fragte Sigge weiter, und mir wurde klar, dass er es wirklich nicht verstand, und ich begann mich zu fragen, ob ich es verstand. »Man muss arbeiten«, versuchte ich und hörte selbst, wie hohl es klang. »Warum denn?« fragte Sigge, und ich wusste plötzlich, dass ich keine Antwort hatte. Irgendwie wurde es dadurch noch deutlicher, dass niemand einen zwingt, dass es eine eigene selbstständige Entscheidung ist, aber das konnte ich Sigge nicht sagen, dass Johann in Växjö sein wollte. Es ist so hoffnungslos, wenn man daran denkt, dass es immer tausend Gründe gibt, nicht gleichberechtigte Entscheidungen zu treffen. Wir brauchen das Geld. Nein, brauchen wir nicht. Wir haben auch so genug. Wir brauchen uns gegenseitig. Und dein Kind braucht dich. Ich gehöre auch zu denen, die ihr Kind mit dem Vater fotografieren, um dessen Fehlen zu kompensieren. Wenn es schon keine harmonische Gegenwart gibt, muss man wenigstens harmonische Erinnerungen herstellen. Und dann, Mitte Juni, kurz vor den Ferien, fing Sigge damit an, den Kopf gegen die Wand zu schlagen. Es passierte, wenn er wütend oder traurig war, und das war ja ziemlich oft. Er war einfach müde nach einem Jahr in der Kita mit einer viel zu kurzen Unterbrechung an Weihnachten, und er brauchte einfach Ferien. Aber das wussten wir in diesem Moment nicht. Wir waren nur verzweifelt angesichts dieser heftigen Reaktion. Sigge ist normalerweise nicht oft wütend oder weinerlich, aber jetzt wollte er weder spielen noch schmusen oder Unsinn machen. Er lief umher wie eine Gewitterwolke, und wenn wir zu ihm sagten, er solle kommen und sich anziehen, dann schlug er mit dem Kopf gegen die Wand. 2 Wochen später fuhren wir nach Gotland, wo wir für 3 Wochen ein Haus gemietet hatten, und schon am ersten Morgen hörte Sigge mit seinem Kopf an die Wand schlagen auf. Er wachte auf wie ein Sonnenschein, er wollte schmusen und den Ameisenhaufen untersuchen, der unter einem Baum in der Ecke des Gartens war. Es war lächerlich einfach. Wir brauchten Zeit miteinander, alle 3. Nach einem anstrengenden Jahr mit Ehekrise, indem wir statt innezuhalten und nachzudenken, einfach weitergearbeitet hatten und dabei immer gereizter und müder geworden waren. Wie dumm darf man sein? Was treffen wir nur für blöde Entscheidungen, setzen bescheuerte Prioritäten, die verheerende Konsequenzen haben, die alles zerstören können, was wichtig ist. Abends, wenn Sigge eingeschlafen war, saßen wir nebeneinander in der Hängematte und redeten und schauten auf die Pferdeweide. Ganz, ganz lange, bis es dunkel wurde und zu kalt, um draußen zu sitzen. Wir schauten uns erstaunt an und fragten uns, warum wir das nicht schon früher gemacht hatten. Wir waren erstaunt und erfreut, dass wir so viel Gesprächsstoff hatten. Fast, als würden wir uns ganz neu kennenlernen. Am Tag radelten wir ans Meer und nachmittags, wenn Sigge ein Stündchen schlief, liebten wir uns. Dort im Haus auf Gotland fanden wir Zeit, die Kratzer zu heilen, die entstanden waren. Oder besser, wir achteten darauf, Zeit füreinander zu haben, was wir im Alltag offenbar ganz schlecht können. Gerade eben im Liegestuhl bekam ich eine SMS von meinem Chef beim Radio. Ich hatte ihm am Vormittag eine SMS geschickt mit einer den Job betreffenden Frage. Ich bekam nämlich plötzlich Angst vor all der Arbeit, die auf mich wartet, wenn ich nach dieser Woche wieder nach Hause kam. Und nun antwortete Richard: »Darling, denk jetzt nicht an die Arbeit. Ich mach das schon. Genieß es nur. Du hast es wirklich verdient. Gruß aus einem grauen, kalten Stockholm.« Peinlicherweise bekomme ich von solcher Herzlichkeit Tränen in den Augen. Ich weiß nicht genau, warum. Ich fange einfach an zu heulen und komme mir klein vor. Ich bin wohl nicht genug bemuttert worden, würde Niklas, mein Therapeut, vermuten. Ja, das könnte sein, aber noch weniger bin ich bevatert worden. Aber darüber kann man nicht reden. Es gibt keinen psychologischen Begriff für die Fürsorge, die Väter ihren Kindern geben. Vielleicht, weil man von ihnen solche Großtaten nicht erwartet. Aber immerhin, Richard und der Orangenmann. Es gibt noch Hoffnung für die Männlichkeit. Heute Morgen beim Frühstück sah ich wieder den gestikulierenden Mann, der so nett aussah.
Heute Morgen sah ich ihn also wieder aus der Nähe. Er kam an meinem Tisch vorbei, als er sich Kaffee holte, und jetzt sah ich, dass er einen Zombie-Blick und einen viel zu geraden Rücken hatte. Er patrouillierte zwischen den Tischen wie ein alter Soldat, leise pfeifend und mit strengem Blick. Hinter ihm hinkte seine Frau. Merkwürdig, dass mir neulich nicht aufgefallen war, dass sie hinkte. Und als sie in die Nähe meines Tisches kam, bemerkte ich, dass sie ein Hörgerät trug. Daher sein wildes Gestikulieren. Er hatte keine andere Wahl. Manchmal fallen die Puzzlestücke an ihren Platz und ich muss einfach lachen. Vielleicht, weil der Rotwein heute Abend besonders gut war und ich hier auf meinem Balkon sitze, frisch gebadet und satt und die Sonne hinter dem Vulkan Teide untergehen sehe. Oder ganz einfach, weil das Bitterfotzige in mir recht hat mit seinen zynischen Beobachtungen? Ich erinnere mich an einen Artikel in einer Boulevardzeitung mit der Überschrift »Es ist schwierig, Frauen zuzuhören« und die Einleitung lautete »Jetzt hast du eine Entschuldigung, warum du deiner Frau nie zuhörst. Es ist schwieriger, Frauen zuzuhören als Männern, haben britische Wissenschaftler herausgefunden.« Ich dachte über die ausschließende Anrede nach »Jetzt hast du eine Entschuldigung, warum du deiner Frau nie zuhörst.« Dass sie sich nicht mal die Mühe machten, so zu tun, als würden sie sich sowohl an männliche als auch an weibliche Leser wenden. Dann präsentierten sie einen unglaublichen Zirkelschluss, der darauf hinauslief, dass Psychologen an der Universität von Sheffield untersucht hatten, wie lange Männer Frauen zuhören können, ohne die Konzentration zu verlieren. Und man höre und staune. Es stellte sich heraus, dass Männer größere Probleme hatten, Frauen zuzuhören, als Männern. Der Reporter hatte sogar einen der Wissenschaftler interviewt, der meinte, es käme daher, dass Frauen eine Sprachmelodie haben, die es schwerer macht, zuzuhören. Der Artikel war natürlich von einem Mann geschrieben und ich stellte mir vor, wie der Artikel wohl ausgesehen hätte, wenn eine Journalistin ihn geschrieben hätte. Nun ist es bewiesen, Männer sind dümmer. Jetzt hast du eine Erklärung, warum dein Mann dir nie zuhört. Männer haben Probleme, sich zu konzentrieren. Grund dafür ist ein kleiner genetischer Hirnschaden, haben britische Wissenschaftler herausgefunden. Glücklicherweise gibt es auch weibliche Wissenschaftler und die kommen oft, was für ein Zufall, zu ganz anderen Ergebnissen. Meine absolute Favoritin, Karin Holmberg, schreibt in ihrem Buch, man nennt es Liebe, über das Phänomen des Nichtzuhörens. Sie hat jede Menge heterosexuelle Paare über alle möglichen Beziehungsprobleme interviewt. Unter anderem hat sie auch gefragt, wie sie einander zuhörten. Und was für eine Überraschung. Männer sagten, sie hätten größere Probleme zuzuhören als ihre Partnerin. Die Frauen hingegen sagten, sie verstünden, warum die Männer Probleme hätten zuzuhören, weil sie selbst fänden, dass sie über Dinge redeten, die unwichtig oder uninteressant seien. Sie selbst finden, dass sie gut zuhören können. Das muss man natürlich im Verhältnis dazu sehen, dass er nicht viel redet. Das ganze Buch ist eine flammende Abrechnung und eine eingehende Studie über die Ungleichheit zwischen Männern und Frauen und die alltägliche Unterdrückung. Eine der Theorien von Karin Holmberg ist, dass die freiwillige Unterordnung von Frauen die männliche Überordnung unsichtbar macht, und zwar für beide. Dass wir ständig antworten, ausgleichen und freiwillig Rollen und Haushaltstätigkeiten übernehmen, wie eine co-abhängige Alkoholikerfrau. In diesen Überlegungen erkenne ich mich problemlos wieder. Sich bewusst zu werden, dass man unterdrückt wird, ist schmerzhaft und man verschließt so lange wie möglich die Augen davor. Was aber richtig wehtut, ist, wenn Karin Holmberg sich fragt, wie es kommt, dass Männer sich nicht an der selbstverständlichen Überordnung stören. Wenn ich als Weiße in Südafrika unter der Apartheid gelebt hätte und eine Beziehung mit einem schwarzen Mann eingegangen wäre, dann hätte es mich unendlich gequält, dass wir in den Augen dieser Kultur nicht als gleichberechtigt angesehen worden wären. Wenn ich ihn trotz der äußeren Hindernisse weiterhin geliebt hätte, dann hätte ich mein Leben dem Kampf gegen die Apartheid geweiht. Die Liebe, die größte und schönste Kraft, die es gibt, die wirklich Wunden heilen und Menschen zum Besseren wandeln kann. Wie kommt es, dass Männer im Namen der Liebe nicht alles tun, was in ihrer Macht steht, um gegen die Ungerechtigkeiten, die Apartheid des Patriarchats zu kämpfen? Und wenn sie meinen, dass die Macht und Jahrtausende patriarchaler Unterdrückung nicht von ihnen verändert werden können, warum kämpfen sie dann nicht wenigstens in ihren privaten Liebesbeziehungen gegen die Ungerechtigkeiten? Macht korrumpiert, sagt man. Gilt das auch für die Gruppe der Männer? Dass die Gesellschaft und die Kultur die Zweisamkeit auf alle möglichen lächerlichen Weisen sanktionieren, ja, das ist auf jeden Fall eine Erklärung für diese unlogische und für Frauen nachteilige Konstruktion. Alle, die Kinder haben, wissen, dass zwei Menschen zu wenig sind, um dem kleinen neuen Leben die idealen Bedingungen in Bezug auf Fürsorge und Liebe zu geben. Drei oder vier wären angemessen. Da kann einer immer beim Kind sein, während die anderen schlafen, sich lieben, kochen, einkaufen, arbeiten gehen. Wenn man also von der Unterdrückung absieht, die Homosexuelle oft noch erleben, so glaube ich, dass die sogenannten Regenbogenfamilien, in denen ein lesbisches und ein schwules Paar sich zusammentun und alle vier Eltern werden, es unglaublich viel besser haben als wir armen Heteroteufel, die sich abstrampeln. Am Nachmittag machte ich einen Spaziergang zum Strand. Ich stand da und holte tief Luft und spürte, dass ich glücklich war. Bis zwei Typen auf einer Vespa angebraust kamen, 20 Meter entfernt anhielten, wendeten und 2 Meter neben mir parkten. Ich blieb stehen und tat so, als sei nichts, sagte mir, ich genieße weiter. Das klappte ungefähr 30 Sekunden. Da waren sie so nah an mich herangekommen, dass ich sie nicht mehr ignorieren konnte. Ich gab auf und ging weiter. Sie schrien mir etwas auf Spanisch hinterher, aber ich ging einfach weiter. Am Abend wanderte ich in den Nachbarort Santa Úrsula, um dort zu Abend zu essen. Das sind die Gelegenheiten, wo man die Grenzen des Alleinreisens erfährt. In der kleinen Pizzeria, die nicht sehr gefährlich aussah, saß ich an einem und 3 Männer an einem anderen Tisch. Als ich mein Glas erhob, um zu trinken, sah ich aus dem Augenwinkel, wie einer der jüngeren Männer ebenfalls sein Glas erhob, um mir zuzuprosten. Ich wollte nicht unhöflich sein, deshalb prostete ich ihm leicht zu und lächelte, wie ich fand, ausgesprochen kühl. Das hätte ich nicht tun sollen. Er fing sofort an, wie wild mit den anderen Männern auf Spanisch zu reden und lachte so ein Hä-Hä-Lachen. Ich verstand nur zu gut, was das bedeutete. Verdammt. Ich erinnerte mich plötzlich an den Schock, den ich bekam, als ich als 16-Jährige mit 3 Freundinnen per Interrail unterwegs gewesen war und wir plötzlich feststellten, dass 2 Meter von unserem Tisch entfernt 2 Jünglinge standen und unanierten und uns dabei anstarrten. Ich habe meine Zweifel, ob alleinreisende Männer jemals so etwas erleben, weder Frauen, die unanieren, noch Hä-Hä-Lachen an ihrem Tisch. Ich habe meine Zweifel, ob Männer verstehen können, wie unangenehm und beängstigend es ist, sich zu so etwas verhalten zu müssen. Ich frage mich, wie diese latente Bedrohung alle Frauen beeinflusst im tiefsten Innern. Ich nehme an, wenn das einmal jemand erforschen würde, dann käme Erstaunliches heraus. Ich nahm sicherheitshalber ein Taxi zurück ins Hotel. Wieder in meinem Zimmer merkte ich, wie sehr ich fror. Ich ließ ein heißes Bad ein und hörte meine geliebte Nina Simone und wurde bis in die Knochen warm. So schlief ich dann ein, wohlig, warm und geborgen.
So, das war's. In 2 Wochen geht es weiter. Wir freuen uns auf deine Meinung. Rezensiere, kommentiere und empfehle uns gerne weiter. Wenn du keine unserer anderen Podcast-Veröffentlichungen verpassen willst, abonniere einfach den Kanal Lauscher Lounge, alle Podcasts. Wort drauf.